Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu so passiert ist.
Wir, das ist zum einen mein Kollege Klaus Morgenstern, er ist 61 Jahre alt und Sprecher des DIA. Auch heute spricht er zu uns von seinem häuslichen Schreibtisch bei Berlin.
Und diese Stimme gehört zu Fabian Dietrich, er ist ebenfalls Sprecher des DIA und immer noch in seinem 45. Lebensjahr. Auch heute hören wir ihn aus seinem Homeoffice in der Nähe von Groß-Gerau.
Ja, so ist das. Und Klaus, was haben wir denn heute für unsere Zuhörer?
Heute beschäftigen wir uns mit einer Situation, die viele Menschen häufig verdrängen. Es geht um den Pflegefall. Oder genauer gesagt, um die Vorsorge und die Absicherung für den Pflegefall. Dafür haben wir mit Dr. Stefan Knoll wieder einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, kennst du eigentlich das achte Weltwunder?
Ja, welche Weltwunder meinst du denn? Da gibt es ja die aus der Antike, wie den Koloss von Rhodos, oder die Weltwunder der Moderne, wie die Christusstatue in Rio de Janeiro.
Ich merke schon, ich habe mit meiner Frage den Bildungsbürger in dir geweckt.
Ja, und der ist hellwach und hat nochmal nachgezählt, wieso achtes Weltwunder? Das sind doch eigentlich sieben.
Eben, das war ja auch die Fangfrage. Ja. Als achtes Weltwunder bezeichnen Rentenexperten hin und wieder den Zinseszinseffekt.
Ja, weil der bei langen Zeiträumen erstaunliche Ergebnisse bewirken kann.
Genau, daran musste ich unlängst denken, als wir die Programme der Parteien zur Bundestagswahl auf ihre Rententauglichkeit hin untersucht haben.
Weil da was versprochen wird, das auch nur eintritt, wenn ein Wunder geschieht?
Wenn ich mir die Rentenpläne links der Mitte so anschaue, hast du mit deiner Vermutung wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Aber ernsthaft, es gibt den Vorschlag, von Geburt ab ein Konto mit einem staatlichen Startgeld einzurichten. Diese, na sagen wir mal Geburtsprämie, soll dann Jahrzehnte später zur Finanzierung der Rentenzeit dienen. Alle Geburtsprämien fließen in eine Art nationalen Pensionsfonds. Der Staat kann auf diesen Fonds nicht zugreifen und noch besser, er soll von professionellen Vermögensverwaltern betreut werden.
Ja, und was kommt dann bis zur Rente raus?
Naja, da bleibt die Partei mit dem C im Namen, die diesen Vorschlag gemacht hat, noch ziemlich vage. Alles ist noch im Stadium der Prüfung.
Naja, und das hängt ja vor allem dann auch davon ab, wie viel eingezahlt wird. Gibt es nur einen Startbetrag bei der Geburt oder regelmäßige Einzahlung bis zum 18. Geburtstag? Welche Rendite wirft es denn da ab?
All das ist längst noch nicht entschieden. Es handelt sich ja vorerst nur um einen Vorschlag für den Wahlkampf. Aber wir haben mal das achte Weltwunder zur Rate gezogen und ein Beispiel durchgerechnet. Wen das interessiert, einfach mal auf unserer Website vorbeischauen.
Dort finden Sie auch Informationen zu den Rentenplänen der anderen Parteien. In Kürze werden wir dort auch wieder unsere Wahldiagnose scharf stellen. Wie schon zur Bundestagswahl 2017 kann damit jeder selbst testen, welche Partei zu den eigenen Präferenzen in puncto Rente am besten passt. Demnächst alles unter www.dia-vorsorge.de. Aber jetzt reden wir über die Reform der Pflegeversicherung. Ja, denn die haben die Regierungsparteien wider Erwarten vor der Wahl doch noch hinbekommen.
Ob es aber der große Wurf geworden ist, das fragen wir jetzt Dr. Stefan Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung.
Gut zu wissen.
Guten Tag, Herr Knoll. Wie sind Sie für den Pflegefall abgesichert?
Erstmal seien Sie gegrüßt, wie ich im Pflegefall abgesichert bin. Also ich habe eine doppelte Absicherung. Ich habe vier Kinder und ich habe eine Frau. Das heißt, meine Vorstellung ist die, dass die mich hier in den ersten fünf Tagen der Woche besuchen und an den anderen zwei Tagen erhole ich mich von diesen Besuchen. Und dann geht es wieder von neuem los. Das ist meine Primärabsicherung. Insofern bin ich vergleichsweise entspannt, was nichts daran ändert, dass ich hoffe, dass ich nicht zu den Opfern der Pflegebedürftigkeit gehöre. Und unabhängig davon habe ich natürlich eine Pflegezusatzversicherung über meine eigene Gesellschaft abgeschlossen und ansonsten unterliege ich auch der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung, wie jeder, der krankenversichert ist.
Jetzt kennen Sie ja von Berufswegen schon sehr genau die Belastungen, die sich im Pflegefall für die Betroffenen auftun. Dann haben Sie doch sicher auch genau aufmerksam verfolgt, was der Gesetzgeber jetzt vor der Sommerpause schnell noch zur Pflegeversicherung beschlossen hat. Geben Sie doch mal eine Note. Was bekommt die Politik für diese Reform?
Ach, wissen Sie, das ist nicht mit einer Note getan, weil es nicht so ist, dass die Politik mit der Freiheit agiert, die wir gern hätten als Bürger, um die Probleme zu lösen. Die Politik ist eingebunden in ein ganz komplexes Geflecht unterschiedlichster Interessen und unterschiedlichster Zwänge, nicht zuletzt finanzieller. Ich habe vor einigen Jahren, habe ich mal mit dem früheren Bundesgesundheitsminister gesprochen, Daniel Bahr, und habe ihn kritisiert für diese sogenannte Pflegebarlösung. Sie wissen, das staatlich bezuschusste Gebilde. Und er hat mir etwas sehr Entwaffnendes gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, mir waren die Probleme schon bekannt. Mir sind auch die Nachteile bekannt. Aber ohne diese staatlich geförderte Pflegeversicherung so auszugestalten, wäre es halt nicht durchgegangen. Insofern ist es halt einfach auch schwierig, jetzt eine Note zu geben. Nochmal, das ist nicht der große Wurf, aber jetzt zu sagen, 5- oder sowas, das ist auch populistisch. Vielleicht war das unter den Rahmenbedingungen das Äußerste, was geht. Es wird nicht beim Bürger in einer Weise ankommen, dass er irgendwelche Segnungen daraus spürbar merkt. Insofern ist es sicherlich alles irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist wahrscheinlich nicht mal das. Wir brauchen eine Komplettreform der Finanzierung der Pflege. So, wir haben einen großen Schritt gemacht mit dem Pflegestärkungsgesetz 2, mit dem neuen Pflegeassessment. Das war in der Tat ein großer Wurf, haben wir auch Jahre gebraucht dafür, aber war ein großer Wurf. Finde ich viel besser als diese eher freihändige Begutachtung durch die medizinischen Dienste. Ist wirklich gut, aber wir brauchen jetzt eine komplette Neufinanzierung der Pflege. Und da ist es nicht damit getan, dass wir sagen, wir wollen 20.000 Pflegekräfte mehr. Das kann man natürlich sagen, aber die müssen ja irgendwo herkommen. Wo sollen die denn herkommen? Also das ist doch, wissen Sie, also ich sehe das doch jetzt bei meinem vergleichsweise kleinen Unternehmen, wenn ich hier, sagen wir, 10 Leute zubauen will, auch in attraktiven Berufsfeldern, die sind nicht auf Knopfdruck da. Das ist nicht so, dass ich eine Anzeige raushängen muss und dann bewerben sich Hunderte. Die Zeiten sind vorbei. Und Pflege ist nun mal in seiner Attraktivität kein Berufsbild, das die Menschen einfach per se anzieht. Es ist nicht immer ordentlich bezahlt, meistens nicht ordentlich bezahlt. Es ist schwere körperliche Arbeit. Es ist schwere seelische Belastung. Und ich glaube, dass mancher, der sich diesen Beruf verschrieben hat, auch in deswegen referenziere ich auf das Thema seelische Belastung, einfach auch vieles von dem, was er dort sieht, auch mit nach Hause nimmt. Das ist was anderes, als wenn ich am Katasteramt das Kästchen links leer machen muss, damit Kästchen rechts voll ist und ich auch bei geringer Überschreitung von 8 Stunden bereits ermahnt werde, den Freizeitausgleich zu nehmen. Verstehen Sie, das ist einfach was anderes. Also insofern, es ist ja nett, dass man da sagt, wir wollen 20.000 Pflegekräfte zusehen. Ja, alles gut, aber es ist so ein bisschen, es ist so weich, so fluffy, so gummimäßig. Also das ist meine Kritik. Sorry, wenn ich jetzt keine Note gebe und das nicht so punktgenau beantworte, aber am Schluss brauchen wir eine komplette Reform der Pflegefinanzierung.
Dann lassen Sie uns doch mal ins Detail gehen. Was bringen die beschlossenen Änderungen zur Pflegeversicherung den Bürgern? Oder vielleicht noch spannender, was unterlässt die gerade anstehende Pflegereform?
Wir müssen ganz vorne anfangen. Meine Generation ist die größte Alterskohorte innerhalb der Menschen in Deutschland. So, das sind die geburtenstarken Jahrgänge, die Jahrgänge 55 bis 65. Ich selbst bin 57, also nach mir wird es ja dann sozusagen zahlenmäßig noch schlimmer. Das Blöde ist, dass meine Generation, und da bin ich eben eine Ausnahme bei meinen 4 Kindern, aber dass meine Generation einfach zu wenig Babys produziert hat oder anders ausgedrückt, da kommt nur noch die Hälfte nach. So, das ist das Kernproblem des gesamten Systems. Und damit müssen wir jetzt eine ganz einfache Frage beantworten. Erstens, wer soll die Leute pflegen? Denn die Kinder gibt's nicht. Und zweitens, wer soll es finanzieren? Denn die Kinder haben kein Geld. So, das sind die 2 Punkte, über die man sich unterhalten muss. Und auf das muss man das ganze Ding reduzieren. Und da wird man nicht mit ein bisschen Pflegereform und ein bisschen, das wird kein Rumgestopsel, das hilft nichts. Was machen wir denn mit dem Menschen, der eine vielleicht das Glück hat, eine erträgliche Rente zu haben, und der wird stationär aufgenommen? Schauen Sie sich doch den Selbstbehalt an. Wer kann sich denn den leisten, diesen Selbstbehalt? Verstehen Sie, kann sich keiner leisten. Da müssen wir eine Antwort drauf geben, sondern alle Sozialfälle.
Die Kritik ist ja auch, dass die Reparatur an dieser Reform schon in der nächsten Legislaturperiode erforderlich sind. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale sind die Entlastungen für die Heimbewohner so niedrig, dass in 2 Jahren im Prinzip heute schon das Durchschnittsniveau bei den Eigenanteilen wieder erreicht wird. Das sind im Moment 2.100 Euro im Monat. Die Begrenzung der Eigenanteile sollte ja aber eigentlich das Kernziel dieser Reform sein. Wenn Sie jetzt im Bundestag säßen und die Mehrheit hinter sich wüssten, wie würde Ihre Reform denn aussehen, Herr Dr. Knopf?
Also als erstmal ist ein Abgeordneter natürlich auch kein Abgeordneter, der braucht Mehrheiten, der braucht die Mehrheit erst in der Fraktion, dann braucht er sie im Bundestag. Er sollte sich vielleicht auch mit der Bundesregierung abstimmen, ob das in deren Vorstellung auch ein bisschen sich wiederfindet. Insofern ist es auch wieder so ähnlich wie mit der Note. Ich gebe Ihnen jetzt eine Antwort, die keiner hören will. Wir brauchen eine allgemeine Dienstpflicht für alle Deutschen ab dem 18. Lebensjahr für 6 bis 12 Monate. Punkt. Und es ist auch völlig sinnlos, darum rumzureden. Wo soll die denn herkommen? Die Polen haben übrigens das gleiche Problem wie wir, nur mit einer 10-jährigen Verzögerung. Die brauchen ihre Pflegekräfte selbst. Und die Rumänen und die Tschechen und die Ungarn und so weiter, wir können doch nicht annehmen, dass wir nur deswegen, weil wir so gut bezahlen, dass wir das dauerhaft outsourcen können. Wir können unsere Versäumnisse nicht mehr in der Zukunft dauerhaft outsourcen. Wir werden sie selbst finanzieren müssen. Und deswegen werden wir um eine allgemeine Dienstpflicht für alle Deutschen nicht herumkommen. So. Und diesen Mut muss man haben. Und dann gibt es natürlich da wieder verfassungsrechtliche Bedenken, muss man das Grundgesetz entsprechend anpassen. Wir haben ja auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken gehabt bei der Einführung der Wehrpflicht. Und dann sind alle Deutschen dran, Jungs wie Mädchen, so, und dann werden die für 12 Monate dort ihren Dienst tun. Und dann wird es natürlich jetzt wieder welche geben, die sagen, um Gottes Willen, man kann doch nicht in 12 Monaten den Leuten beibringen, wie man jemanden pflegt. Da sage ich Folgendes. Also ich bin auch über die Wehrpflicht zur Bundeswehr gekommen. Wir können immerhin einem durchschnittlichen Deutschen beibringen, wie man als Richtschütze in einem Leopardpanzer in der Tat im Gefecht sich bewährt. Da wird man doch auch einem alten Menschen den Hintern abwischen können in 12 Monaten. Also ich bitte Sie, das ist ja kein komplexer Vorgang.
Da wir schon gerade bei den unbequemen Vorschlägen sind, machen wir doch gleich mal weiter. Thema Finanzierung. Ja. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Mehrausgaben der jetzigen Reform mit 3,1 Milliarden Euro kalkuliert. Dagegenüber steht ein Steuerzuschuss von 1 Milliarde sowie etwa 400 Millionen Euro durch die Erhöhung des Beitragszuschlags für Kinderlose. Wer rechnen kann, merkt, da fehlt ein Stück. Wo soll das Geld herkommen, Ihrer Meinung?
Das kommt aus dem Bundeshaushalt, das muss steuerfinanziert werden und dann wird das Geld überall rüberfließen. Also, Ihre Frage überrascht mich jetzt. Ich gebe die Frage zurück und sage, sind Sie denn überrascht, dass wir Finanzierungslücken haben?
Nein, das nicht. Aber wenn man eine Reform verabschiedet, muss man doch zumindest sicherstellen, dass unterm Strich die linke Seite mit der rechten irgendwie übereinstimmt.
Aber sagen Sie mal, glauben Sie, dass das irgendwo der Fall ist? Also wie soll das? Nein.
Also Sie überrascht das nicht, dass da eine große Lücke klafft?
Nein, überrascht mich überhaupt nicht. Wir leben komplett auf Pump. Wir haben vorübergehend in der Tat den Fetisch der schwarzen Null entdeckt. Das ist uns jetzt durch die Covid-19-Pandemie gründlich verhagelt worden. Also wir haben noch ganz andere nicht finanzierte Bedürfnisse. Die gesamte Infrastruktur ist marode in Deutschland. Dieses Land ist komplett im Eimer. Dass wir uns damit nicht beschäftigen, liegt einfach daran, dass wir leidenschaftlich auf die anderen zeigen. Und wir werden immer welche finden, denen es noch schlechter geht als uns. Uns geht's ja auch saugut. Aber wir werden das, um das zu erhalten, werden wir einfach den Hintern hochkriegen müssen. Wir werden wieder ein bisschen mehr arbeiten müssen. Wir müssen aufhören, uns mit den ganzen Petitessen auseinanderzusetzen. Es ist völlig wurscht, ob wir ein Gendersternchen nehmen oder nicht. Davon wird keine Familie satt und davon wird auch kein Hintern sauber bei der stationären Pflege. Alles nicht der Fall. Verstehen Sie? Dieser starke Adler ist am Absteigen. Wir verlieren an Höhe und dem müssen wir uns stellen. So.
Dann gäbe es ja für die Pflegeversicherung 2 Lösungen. Man könnte, wie Sie eben gesagt hatten, das Geld aus dem Staatshaushalt nehmen. Es wäre aber genauso auch denkbar, das über die Pflegeversicherung zu regeln, also über steigende Beiträge. Was wäre denn da so Ihr Favorit von den beiden?
Naja, also ich habe erstmal grundsätzlich gar nichts dagegen, wenn es über die Pflegeversicherung funktioniert. Aber ich möchte schon dann auch haben, dass die unterschiedliche Nachwuchsplanung entsprechend auch berücksichtigt wird. Singles müssten mehr zahlen, und die Ansätze haben wir ja inzwischen, Singles müssen mehr zahlen als Eltern, die Kinder produziert haben. So. Unterm Strich aber wäre es mir viel lieber, weil wir möglicherweise dann auch über Lohnnebenkosten sprechen, wäre es mir viel lieber, wenn der Staat endlich sagen würde, ich kann es nicht, ihr müsst es selbst machen und aufhört, den Bürgern immer Sand in die Augen zu streuen, wir werden schon noch eine Lösung für euch finden. Dieser Staat wird keine Lösung finden. Dieser Staat versagt in allen Kernbereichen der Politik und kapriziert sich gleich einer Ventillösung ausschließlich auf Alternativen der Bürokratie. So, und das müssen wir den Bürgern einfach sagen. Es ist nicht finanzierbar, nicht durch die Pflegeversicherung. Verstehen, wir nehmen ja heute schon den Menschen über die Steuer, über die Lohnnebenkosten immense Geldbeträge ab. Wir haben viel zu hohe Steuern in diesem Land. Ein Mitarbeiter bei mir, der 80.000 Euro verdient, ledig ist es im Höchststeuersatz. Das kann doch nicht sein. Wir bilden uns ein, dass ein Familienvater mit 100.000 Euro Jahreseinkommen, verheiratet zwei Kinder, vielleicht mit dem Privileg, dass die Mutter sich noch um die Kinder kümmert, den halten wir für reich. Sag mal, wo sind wir denn? Der kommt gerade rum. Dem geht's nicht schlecht, aber der kommt gerade rum. Der ist doch nicht reich. Wir glauben, dass jemand, der 3.000 Euro netto als Single verdient, dass der reich sei. Also reich ist für mich eine ganz andere Kategorie. Dem geht's nicht schlecht, aber der ist nicht reich. Also, mein Vorschlag ist der, wir hören auf, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Die Bürger müssen selbst die Vorsorge organisieren. Das ist kein trivialer Vorgang. Das kostet einen Haufen Geld. Da wird man vielleicht auch von staatlicher Seite auch vielleicht auch ein bisschen offener sein müssen für Lösungen. Wir haben zum Teil auch bürokratische auf dem Verordnungswege Begrenzungen eingebaut, die manche innovative Lösungen in der Pflegezusatzversicherung einfach nicht erlauben. Ich denke zum Beispiel an die paarweise Versicherung der Pflege, die nach profunder Auffassung von Aufsichten nicht möglich sein sollte. Wir müssen mehr private Vorsorge organisieren.
Und das ist ein gutes Stichwort, denn eigentlich ist es ja so gewesen. Bei der Einführung war die gesetzliche Pflegeversicherung ja von Anfang an eigentlich nur als Teilkaskoversicherung gedacht. Und Sie kritisieren ja auch so ein bisschen diese Vollkasko-Mentalität, die viele in unserem Land auch in der Politik haben. Also die Lücke zu den Gesamtkosten der Pflegebedürftigkeit, die sollte eigentlich schon immer privat gedeckt werden. Jetzt haben wir die Situation, dass diese Ergänzung aber lahmt. Wie ist denn der Stand bei der privaten Pflegeabsicherung und wie lässt sich die Abdeckung für den Versicherten verbessern?
Naja, sie lässt sich da, also sie sind mehrere Bereiche. Also erstmal, sie lässt sich dadurch verbessern, dass man dem Bürger die Notwendigkeit der privaten Vorsorge verdeutlicht. Wenn wir weiterhin sagen, wir werden es schon richten, wir Staat, dann wird der Bürger sagen, das wird schon mal gut gehen. Denn er hat ja natürlich auch ein Interesse, das Geld, das er verdient, auch für Leben auszugeben. Also und es gibt halt auch ein Leben vor dem Tod und deswegen verstehe ich, wenn jemand sagt, also ich bin jetzt 40, ich bin jetzt 30 oder was auch immer, ich möchte auch ein bisschen was vom Leben haben, von dem, was ich da verdiene jeden Monat, von dem, was da übrig bleibt, nachdem der Staat ja schon zugeschlagen hat. So, und da verstehe ich, dass ein 30-Jähriger, 35-Jähriger, vielleicht auch 40-Jähriger jetzt nicht als erstes an die Pflegeversicherung denkt. Das ist ja eine Perspektive, die ja nun nicht gerade die Stimmung hebt. Verstehe ich. Deswegen müssen wir den Menschen klar machen, der Staat wird es nicht richten. Es ist eben nur eine Teilkaskoversicherung. Und dennoch müssen wir eine Antwort geben auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn jemand sich sein Leben lang es nicht leisten kann und dann auch noch in der Rente keine gescheite Rente bekommt. Der muss staatlich alimentiert werden. Da kommen wir auch nicht drum rum. Auch das ist sinnlos, darüber zu diskutieren. Das gibt uns das Sozialstaatsprinzip vor und das ist auch völlig in Ordnung. So, aber wir müssen mit den Leuten offen drüber reden und müssen sagen, pass mal auf, so ist es.
Sie haben gerade geschildert, dass es für einen jüngeren Menschen schwer ist, die Problematik klarzulegen, warum er etwas tun soll. Nun sehen wir gerade in der Zahnzusatzversicherung läuft das eigentlich nicht schlecht, weil da ist klar, also was zahlt diese Versicherung und was muss ich selber drauflegen. Müssen wir vielleicht ganz klar sagen, also dieser Teil wird von den privaten Versicherten zu tragen sein, aus welcher Quelle auch immer?
Naja, also wenn Sie die Werbung anschauen, die wir abends präsentiert bekommen, dann haben Sie abgesehen davon das Gefühl, dass alle bei uns an Darmerkrankungen und Blähungen leiden. Sehen Sie, dass die Werbung für Zahncreme im Wesentlichen mit strahlend weißem Lächeln begründet wird. Es geht also um ein Stück Lifestyle, vielleicht auch Affektionsinteresse. Und ich glaube, dass da ein enormes Geld ausgegeben wird, um unabhängig von der medizinischen Zahnversorgung dafür zu sorgen, dass man auf dem Heiratsmarkt durch besonders weiße Zähne möglicherweise bessere Chancen hat als einer, der einfach schon in jungen Jahren da ein bisschen eine Mundhöhle hat, die eher einem Braunkohlekraftwerk entspricht. So. Das ist einfach leichter zu kommunizieren, weil ich einfach sage, es wirkt sich jetzt aus. So, kein Mensch wird in der Kneipe abends erzählen, ich habe eine Pflegeversicherung abgeschlossen und wird dann über die Vorteile der Pflegeversicherung im Alter philosophieren. So, wir beobachten ja auch bei den Altersklassen, wenn es um Abschlüsse geht, beobachten wir sehr deutlich, dass das erst funktioniert in Altersgruppen, wo die ersten Einschläge ganz offensichtlich in der Familie aufgetreten sind. Entweder in der direkten Linie, also Eltern oder Großeltern, oder in der Seitenlinie, das Onkel, Großonkel, wo man sieht einfach, was für eine Katastrophe da auf die Leute wartet. Eine Pflege zur Unzeit bringt einen gesamten Familienverbund durcheinander. Es ist enorm, was da geleistet werden muss. Wenn dieser Pflegebedürftige in die eigene Wohnung geholt werden muss, das ist unvorstellbar. Wer das noch nie erlebt hat, der kann es sich nicht vorstellen. Das zu verkaufen ist nicht ganz trivial. Wir sind jetzt schon hergegangen und haben die Pflegeversicherung im Verkaufsablauf so vereinfacht, dass wir nur noch fragen, wollen Sie die staatliche Versicherung, die prinzipiell gut ist, wollen Sie die zu einem bestimmten Prozentsatz erhöhen? Also wir haben schon den Verkauf so nüchtern gestaltet, dass wir nicht über die Hässlichkeiten der Pflege diskutieren müssen. Aber es ändert nichts daran, dass natürlich die Einsicht beim Bürger sein muss, der Staat hilft mir nicht, ich muss am Schluss irgendetwas tun und ich muss verhindern, dass mein gesamtes Erspartes, wenn ich denn etwas habe, dass das da drauf geht und meine Kinder oder Enkelkinder davon gar nichts mehr haben. Das muss man den Leuten beibringen. Und da hilft es nichts, wenn sich der Bundesgesundheitsminister regelmäßig hinstellt und sagt, ich werde das schon lösen. Also das ist im Grunde ja nichts anderes als die blümsche Variante von die Rente ist sicher.
Sie haben die kosmetischen Aspekte angesprochen, die Menschen zu einer Zahnzusatzvorsorge in jungen Jahren bewegen. Aber das kannst du auch eigentlich nicht alleine sein. Also ich meine, wir reden über 20-Jährige, die haben kein Problem mit einer Zahnzusatzversicherung. Die sind näher an den Milchzähnen als an den dritten Zähnen dran. Und auf der anderen Seite haben die ja auch, weil man ja auch nicht mehr so früh Kinder bekommt, Großeltern, die vielleicht schon pflegebedürftig sind. Also so eine gewisse Awareness, wie man dann sagt, müsste ja eigentlich im familiären Umfeld auch schon da sein. Jetzt durch Corona haben viele Menschen vielleicht auch nochmal die Erfahrung gemacht, dass man auch in jungen Jahren ja schon pflegebedürftig werden kann. Was können wir als Gesellschaft hier an der Wahrnehmung verändern? Und wo sehen Sie auch als Unternehmer Ihre Chance hier auf die Menschen einzuwirken, dass man eben sich jünger mit dem Thema Pflegezusatzversicherung auseinandersetzt?
Naja, also ich habe erstmal aufgrund meines Vertriebsmodells den Nachteil, dass ich Kunden nicht direkt anspreche. Also im Sinne von, ich spreche diesen Kunden nicht direkt an, sondern ich spreche ganz allgemein Kunden an. Und dann muss dieser allgemein Angesprochene, muss dann eben auch der 20-Jährige dabei sein. Das ist erstmal der Nachteil meines Systems, dass ich nicht konkret sage, heute gehen wir auf 20-Jährige los, auf 30-Jährige. Ich kann das nicht. Deswegen zurück, es ist eine Frage in der Tat der Politik, und zwar nicht im Sinne von, dass ich von der Politik ein Gesetz erwarte, ein Handeln erwarte. Ich erwarte von der Politik ein Unterlassen. Was ganz anderes. Ich will einfach haben, dass die den Mund halten. Dass die aufhören, uns zu erzählen, sie hätten es im Griff. Sie haben es nicht im Griff. Wir müssen uns hinstellen, und das ist auch meine Erwartung von deiner neuen Bundesregierung, die sagt, wir haben einen finanziellen Pflegenotstand. Wir können es nicht finanzieren. Und natürlich werden dann sofort andere kommen, die sagen, ja, aber der Verteidigungshaushalt steigt und ja und so weiter und so weiter. Es ändert nichts daran. Wir haben das Geld nicht. Wir müssen den Bürgern die Eigenvorsorge abverlangen. Und das muss in einem klaren Bekenntnis auch so artikuliert werden. Und dann können wir auch anders verkaufen. Dann können wir auch anders dieses auffangen in Verkaufsgesprächen, in der Werbung, wo auch immer. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt keine griffige Antwort habe, die einen völlig vom Stuhl haut. Aber vielleicht bin ich der Erste, der von der Politik meinen Unterlassen fordert.
Ja, vielen Dank, Herr Knoll, für diese Einblicke und ja, Ihren mutigen Vorschlag mit einer allgemeinen Dienstpflicht, die ja auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass viele junge Menschen sich sehr früh mit dem Thema Pflege auseinandersetzen. Ja, und vielleicht dann auch schon ein bisschen Kompetenz mitnehmen, wenn sie selbst in die Situation kommen, zu Hause pflegen zu müssen. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Ich danke Ihnen für die Fragen und denken Sie daran, Sie brauchen auch eine Pflegezusatzversicherung. Tschüss.
Tschüss.
So, Fabian, was bleibt?
Naja, ich werde mich in den Wochen bis zur Bundestagswahl Ende September mal damit beschäftigen, was die Parteien im Wahlkampf denn noch so zur Reform der Pflegeversicherung sagen. Denn ja, Dr. Knoll hat es uns ja erzählt, gelöst sind die Probleme noch lange nicht.
Da gebe ich dir völlig recht, aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen. In den Wahlprogrammen ist zur Pflegeabsicherung sehr, sehr wenig zu finden. Das hat unsere Auswertung gezeigt.
Tja, so ist das eben mit den Ankündigungen, die Parteien im Wahlkampf machen. Aber wo wir bei Programmen sind, was steht bei uns denn eigentlich auf dem Programm unserer nächsten Podcast-Ausgabe?
Dann werden wir uns mit einem der umstrittensten Themen zur Rente beschäftigen, mit dem Renteneintrittsalter. Am besten Sie abonnieren diesen Podcast gleich, damit Sie auch diese Folge nicht verpassen.
Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen per Mail an info@dia-vorsorge.de. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog
und sorgen für das Alter vor.